Asis Ains US Indonesia Sejahit Oda ASEAN Uru UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 13. April 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ermahnte die Bevölkerung von Papua, die Einheit zu behalten. Präsident Joko Widodo Besuch die Brücke Holtkam in Jayapura. Norwegen wird ermutigt, in den Sektor der erneuerbaren Energien in Indonesien zu investieren. Indonesien und China werden ein HTGR-Labor bauen. Indonesien lernt über Online-Taxi von Südkorea. Pacifischer Golf Chill. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die Bevölkerung von Papua aufgefordert, Frieden und Einheit vor allem bei den parallel verlaufenden Wahlen der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister und die Präsidentschaftswahlen 2019 zu bewahren. Das sagte Präsident Joko Widodo am 12. April 2018 in Jayapura, Papua, als er der Bevölkerung Grundbriefe der Provinz Papua überreichte. Präsident Joko Widodo lud die Bevölkerung dazu ein, an diesen Wahlen teilzunehmen. Wenn es unterschiedliche Wahlmeinungen zwischen der Bevölkerung gebe, sollte dies nicht Konflikte zwischen ihnen hervorrufen, erklärte der Präsident weiter. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 12. April 2018 Papua besucht, die Brücke Holtkam in Jayapura zu besichtigen. Diese Brücke soll einen neuen Wirtschaftspunkt für die Bevölkerung Papuas schaffen. Joko Widodo sagte dabei, dass die Brücke Holtkam mit dem Landesgrenzposten in Skau verbinden und die Entfernung von Jayapura nach Skau verkürzen werde. Neben dem neuen Wirtschaftspunkt in Ost-Jayapura werde das Gebiet im Umkreis der Brücke zu einem Touristenort werden. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara wurde der Besuch des Präsidenten nach Asmat erweitert. Beim Besuch in Papua wurde Präsident Joko Widodo vom Minister für Bau und Volkswohnsiedlung Basuki Hadimulyono und der Gesundheitsministerin Nila Muluk begleitet. Indonesians Stellvertretender Minister for Energy and Mineral Resources (ESDM) Archandra Tahar hat nowegen ermutigt, im Sektor der erneuerbaren Energie in Indonesien zu investieren. Archandra Tahar erklärte am Donnerstag, den 12. April 2018 in Jakarta, bei der Eröffnung des Indonesien-Norwegen Energieworkshop, dass das Ministerium hart arbeiten muss, um den Anteil erneuerbarer Energien zu erschwinglichen Preisen zu erhöhen. Das Ministerium hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, bis 2025 23% des Energiemix aus erneuerbaren Energien bereitzustellen. Er stellte fest, dass sich der Trend des Energieverbrauchs in der Welt von fossilen Energiequellen zu erneuerbaren Energiequellen verschoben hat. In Übereinstimmung damit brachte die indonesische Regierung durch das Ministerium für Energie und Mineralressourcen ihre Ernsthaftigkeit in der Entwicklung der erneuerbaren Energie zum Ausdruck. Das Ministerium hat sein Engagement unter Beweis gestellt, indem es bis 2025 23% der erneuerbaren Energie in seinen Energiemix für Kraftwerke einspeist. Das Ziel von 23% zu erreichen ist nicht einfach, da es starke Anstrengungen und Unterstützungen von Investoren im In- und Ausland benötigt. Tahar erklärte, dass die Regierung, um das 23%-Ziel zu erreichen, verschiedene Anstrengungen unternommen hat, einschließlich der Formulierung von Vorschriften und Tarifen, um private Investoren dazu zu bringen, mehr in erneuerbare Energieprojekte zu investieren. Tahar behauptete auch, dass andere Parteien, einschließlich Investoren aus dem In- und Ausland, fortschrittliche erneuerbare Energien entwickeln müssten. Er stellte fest, dass das Ministerium sicherstellt, dass die Energieentwicklung, insbesondere erneuerbare Energie, ausländische Investitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern erfordert. Es ist wichtig, dass Indonesien und andere Länder zusammenarbeiten, um gegenseitigen Nutzen zu erzielen. Tahar ermutigt den privaten Sektor, einschließlich der norwegischen Investoren, sich an der Entwicklung erneuerbarer Energien in Indonesien, insbesondere in Ostindonesien, zu beteiligen, um die Regierung bei der Deckung des Energiebedarfs der Bevölkerung zu unterstützen. Indonesien und China haben vereinbart, einen hochtemperaturgasgekühlten Reaktor HTGR zu entwickeln. Das Abkommen wurde vom indonesischen Minister für Forschung, Technologie und Hochschulbildung Muhammad Nasir und dem chinesischen Minister für Wissenschaft und Technologie Wang Zigang am 12. April in Peking unterzeichnet. Die Unterzeichnung erfolgte am Rande der Erklärung des ASEAN-China-Innovationsjahres 2018 und des China-ASEAN-Innovationsforums. Neben Indonesien hat China auch die Entwicklung eines Eisenbahnforschungszentrums mit Thailand, die Entwicklung eines neuen und erneuerbaren Energielabors mit Laos und die Entwicklung von Radar- und Kommunikationssatelliten mit Myanmar vereinbart. China hat an wissenschaftlichen und technologischen Projekten mit 158 Ländern und Regionen zusammengearbeitet und ist in 200 internationalen wissenschaftlichen und technologischen Organisationen involviert, so die lokalen Medien. Minister Wang sagte, dass das chinesische Wissenschaft- und Technologieministerium weiterhin die Offenheit und Kooperation von Wissenschaft und Technologie sowie technologische Innovation weiter und tiefer unterstützt. Minister Nasir führt vom 12. bis 15. April einen Arbeitsbesuch in China durch. hatte die Gelegenheit, ein bilaterales Treffen mit Wang Zigang im chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie in Peking abzuhalten. Das Generaldirektorat für Landverkehr lernt die Online-Taxi-Verwaltung von Südkorea. Indonesien bewertet, Südkorea kann das konventionelle Taxi und das Online-Taxi erfolgreich anwenden. Der Generaldirektor für Landverkehr in dem indonesischen Verkehrsministerium, Budi Setiadi, hat am Donnerstag, 12. April 2018 in Jakarta zu einer Diskussion den indonesischen Botschafter in Südkorea, Umar Hadi, eingeladen. Dabei sagte Umar Hadi, dass Südkorea mit Regulierungen und Technologie das konventionelle Taxi und Online-Taxi verwalten könne. In Südkorea sei das Online-Taxi nur ein Ersatzmittel, das die Privatkunden und die Pendler bedient. Die Anwendungsfirma Kakao stelle kostenlose Anwendung für konventionelle Taxis zur Verfügung, sagte Umar Hadi weiter. Im Zufolge dürfen die Online-Taxis in den Hauptverkehrszeiten nicht in Betrieb sein. Die Stadt Bogor, West Java, wurde zum besten Golfziel in Asien-Pazifik vom Asiatisch-Pazifischen Golfverband benannt. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya am 11. April 2018 in Jakarta, er würdige die Leistung der Bezirksregierung Bogor, die eine Auszeichnung dafür im November letzten Jahres in Vietnam bekommen habe. Arief Yahya fuhr fort, das indonesische Tourismusministerium fördere Bogor als Golftouristenziel mit 12 internationalen Golffeldern. Er erklärte weiter, dass Bogor ein Gebiet mit den besten Golffeldern habe und das internationale Golfturnier gut durchführen könne. Der Minister gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Bezirksregierung Bogor die nahe Distanz mit der Stadt Jakarta nutzen werde, um das Interesse ausländischer Touristen zu wecken. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.919,77 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.355,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.768 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 64%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Man verurteilt chemische Waffen in Syrien, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am Ende letzter Woche gab es einen traurigen Bericht aus der Stadt Daum, Syrien. Dutzende von Zivilbürger, einschließlich Frauen und Kinder, kamen ums Leben wegen der Angriffe der chemischen Waffen. Die Menschen beschuldigen Bashar al-Assad für die grausamen Taten. Das ist eine schwere Verletzung und kann nicht toleriert werden. Vor allem dieses Ereignis ist schon mehrmals in einigen Orten in Syrien wiederholt. Es ist schade, dass die Vereinten Nationen den Entwurf der Resolution zur Ermittlung der chemischen Waffenbenutzung in Syrien nicht realisieren können, da Russland das Veto wieder eingelegt hat. Seit Anfang hat Russland den Machtinhaber in Syrien unterstützt und hat einen Anlass, dass die Resolution die bewaffneten Aktionen der USA gegen Syrien legitimieren werde. Die Verwendung der chemischen Waffen hat eine lange Geschichte.
Wegen der großen und tödlichen Wirkungen verkündeten einige Länder auf der Welt nach dem Ersten Weltkrieg das Verbot der chemischen Waffenverwendung durch das Genf-Protokoll im Jahr 1925. Dies konnte aber nicht gut wie erwartet laufen. Nach der Geschichte wurden beim Ersten Weltkrieg, Vietnamkrieg und Golfkrieg die chemischen Waffen noch verwendet. Die Vereinbarung zwischen den Ländern wurde dann durch die Chemische Waffenkonvention CWC im Jahr 1992 wieder erneuert. Etwa 188 Länder unterzeichneten dieses Vereinbarungsabkommen. Diese Konvention war komplett nach der Gründung der Organisation für Verbot der chemischen Waffen in Den Haag, den Niederlanden im Jahr 1997 geworden. Die Frage ist, warum die chemischen Waffen noch von einigen Ländern benutzt werden? Wir wissen, dass die Industrieländer sehr große Rolle bei der Implementierung jeder multinationalen Vereinbarungen spielen. Aber in der Tat werden viele Vereinbarungsverletzungen von ihnen wegen ihrer inkonsistenten Haltung durchgeführt. Die Implementierung dieser Vereinbarung ist von ihrem Interesse abhängig, vor allem dies hat mit wirtschaftlichen Gewinnen zu tun. Sollte ein Ereignis ihrer Seite schaden, würden sie alle dagegen kämpfen. Im Gegensatz dazu würden sie sich einigen unterstützen und schützen, wenn das Ereignis die Vorteile für sie bringen. Die Länder außerhalb der Industrieländer können nun eine der Gruppen befolgen oder nur eine einfache Kritik üben. Angesichts der chemischen Waffen hofft man, dass alle Länder sich gleich verhalten können, um die chemischen Waffen zu verurteilen, diese Waffen zu verzichten und entschiedene Maßnahmen gegen die Vereinbarung verletzter Seiten und Behörden zu ergreifen. Hoffentlich konnte diese Hoffnung ein Momentum werden, damit die Vereinten Nationen als die internationale Organisation ihre Mitglieder schützen und nicht schweigen können, als die bestimmten Länder nur normative Aussage ohne die konkrete Aktion ausrichten. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse am 13. April wie folgt. Di Slavom Milesimo geschlagen am 13. April 1796 in der Nähe der Stadt Milesimo war der Name, den Napoleon Bonaparte in seinem Briefverkehr einer von mehreren kleinen Schlachten gab, die im Piemont in Norditalien zwischen den französischen Armeen und den verbündeten Armeen von Österreich und dem Königreich von Sardinien Piemont ausgetragen wurden. Nach seinem Sieg bei Monte Note schwang Bonaparte den Schwerpunkt seiner Offensive nach Westen gegen FML Michelangelo Collis, 21.000 Mann starke sardische Armee. Um Beaulieus Armee vom Eingreifen abzuhalten, entsandte der französische Befehlshaber eine Division unter André Massin nach Norden, um Digo zu erobern. Am 13. April griff Generalmajor Augereau das österreichische Hilfskorps, bestehend aus sardischen Truppen, unter dem lombardischen General Provera an, nachdem sie sich zuvor mit der Brigade von Joubert vereinigt hatten. Dieser wurde bald besiegt und zurückgedrängt. Das Massaker von Amritsar, seltener auch Jallianwala Bagh Massacre wurde am 13. April 1919 in der nordischen Stadt Amritsar von britischen Soldaten und Gurkhas an sich Muslimen und Hindus verübt, die für die Unabhängigkeit Indiens protestierten. Betroffen waren Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen. Das Massaker fand in einem von Mauern umgegebenen Park, dem Jallianwala Bagh, statt. Einige Quellen berichten, die Soldaten hätten vor der Schussabgabe noch gewarnt. Der einzige Fluchtweg, nämlich der einzige Eingang zu diesem umfriedeten Platz, wurde von den Soldaten selbst versperrt. General Reginald Dyer entsandte zum Ort eine Truppe von 1050 mit Gewehren bewaffneten Fußsoldaten und einen Panzerwagen mit einem Maschinengewehr. Da der Panzerwagen nicht durch das Tor gelangen konnte, wurde er allerdings nicht eingesetzt. Der US-amerikanische Golfspieler Tiger Woods gewinnt den Master-Tournament im Augusta National Golf Club in Georgia mit 18 unter Par und 12 Punkten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Er ist der jüngste Spieler, der die US-Masters gewinnt und der erste mit afrikanischen oder asiatischen Wurzeln. Eltrickton Tiger Woods ist ein US-amerikanischer Profi-Golfer und einer der erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte. Mit einem geschätzten Jahresverdienst von ca. 80 Millionen US-Dollar ist er einer der bestbezahlten Sportler der Welt. Bereits im folgenden April gewann Woods mit dem Masters mit einem Rekordergebnis von 18 unter Par, 270 Schläge und dem Rekordvorsprung von 12 Schlägen sein erstes Major-Turnier. Er war nicht nur der jüngste Master-Sieger aller Zeiten, sondern zugleich der erste afroamerikanische Sieger. Insgesamt hat er bei diesem Sieg 20 Turnierrekorde auf sowie weitere 6 eingestellt. 1996 kamen 3 weitere Siege hinzu und am 15. Juni 1997 wurde er lediglich 42 Wochen nach dem Start seiner Profikarriere erstmal Weltranglistenerster. Schneller hat dies nie zuvor ein Golfer erreicht. Zudem wurde er zum Spieler des Jahres auf der US-PGA Tour gewählt. Erstmal gelang dies einem Spieler bereits in seinem zweiten Jahr als Profi. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zum unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Afrika haben ein großes Potenzial, sich zu entwickeln. Indonesien und Afrika verstärken weiterhin ihre guten Beziehungen, um die Partnerschaft im Entgegentreten der globalen Herausforderungen auszubauen. Indonesien und Afrika haben auch ein großes Potenzial, um sich weiter zu entwickeln und ihre Wirtschaft zu stärken. Das sagte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am Dienstag, den 10. April dieses Jahres, bei der Eröffnung des Indonesisch-Afrikanischen Forums in Nusa Dua Convention Center.
Laut Yusuf Kalla intensivierer dieses Forum die Zusammenarbeit beider Seiten im Bereich des Handels und der Wirtschaft. Die Entwicklung der Zusammenarbeit Indonesiens mit Afrika habe Priorität bei den Auslandsmaßnahmen Indonesiens. Yusuf Kalla erklärte weiter, wie Afrika halte Indonesien den Ausbau der Infrastruktur für wichtig, damit die Bevölkerung von einem raschen Wirtschaftswachstum profitieren könne. Die Zusammenarbeit Indonesiens und Afrikas habe eine gute Zukunft im Bereich der Wirtschaft, des Handels und der Investition. Wenn Indonesien und Afrika diese weiterentwickeln könnten, könnten sie der Welt zeigen, dass eine Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern durchgeführt werden könne. Die Arbeitskräfte der beiden entwickelnden Gebiete fördern die Industrie in Indonesien und Afrika. Yusuf Kalla zeigt sich optimistisch anlässlich des Umstandes, dass mehr als 400 Millionen Einwohner in der Arbeitsklasse in Afrika und Indonesien Einwohner im produktiven Alter zur Förderung einer besseren Zukunft der Wirtschaft beider Länder beitragen. Das Indonesisch-Afrikanische Forum 2018, das von der indonesischen Regierung durchgeführt wurde, erreichte Geschäftsverträge in Höhe von insgesamt 586,56 Millionen US-Dollar zwischen Indonesien und einigen afrikanischen Ländern. Diese widerspiegeln eine konkrete Wirtschaftskooperation, die die beiden Seiten begünstigt und einen Anfang der Zusammenarbeit zur Stärkung des Wirtschaftswachstums Indonesiens und Afrikas bildet. Geschäftsverträge finden unter anderem zwischen Indonesian Exim Bank und African Export Import Bank, Indonesia Exim Bank und Standard Chartered Bank, PT Wijaya Karya und Chief of Cabinet of Niger, PT Timah und Top White Ventures, Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Max Air und Ethiopian Airlines, PT Perusahaan Perniagaan Internasional und Madara Madagascar Stat. Inzwischen sagte der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita, Indonesien werde sich auf den Handel mit den afrikanischen Ländern mit großer Einwohnerzahl wie unter anderem Nigeria und Kenia fokussieren. Dies diene dazu, den indonesischen Export nach Afrika zu steigern. Enggar Tias Tolukita fuhr fort, der Handelswert zwischen Indonesien und den afrikanischen Ländern solle sich in diesem Jahr um 11% steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, veranstaltete Minister Enggar Tias Tolukita am Dienstag, den 10. April 2018, ein bilaterales Treffen mit Marokko und Nigeria während des indonesischen afrikanischen Forums. Der Handelswert zwischen Indonesien und Afrika betrug im Jahre 2017 8,84 Milliarden US-Dollar oder steigerte sich um 50,25% im Vergleich zum Vorjahr. Das Forum ist in Übereinstimmung mit der Maßnahme des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, den nicht traditionellen Markt vor allem in Afrika zu betreten. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder mit mir Sekar beim Programm Wunderbares Indonesien. Wie immer, Sie können unsere Sendung über Streaming www.voinews.id/German hören. Heutzutage werden wir den KJ-Tanz von Bengkulu vorstellen. Bleiben Sie bei uns im RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Zuhörer, der Regenstamm lebt in der Bengkulu Province. Die Mehrheit der Menschen dieses Stammes lebt in mehreren Bezirken wie Lebong, Rejang Lebong und Kepahiang, hauptsächlich in den zentralen, nördlichen und inneren Gebieten um Bukit Barisan mit einer geschätzten Bevölkerung von 900.000. Der Regenstamm hat einen unverwechselbaren regionalen Tanz, der bei jeder traditionellen Zeremonie aufgeführt wird. Der Tanz heißt KJ-Tanz. Liebe Zuhörer, der KJ-Tanz wird während der großen Zeremonien des Rejangstammes getanzt. Diese KJ-Zeremonie wird als die größte bezeichnet, da dabei eine Person in der Lage sein muss, einen Büffel, einen Ziegel oder eine Kuh als Bedingung für die Durchführung der KJ-Zeremonie zu beschneiden. Der KJ-Tanz wird nachts von Jugendlichen in den Dorfzentren als Einführungsveranstaltung zwischen der Jugendstellen und der Rejangsmädchengruppe aufgeführt. Die Besonderheiten dieses Tanzes sind die Musikinstrumente aus Bambus, wie der Kulintang, die Flöte und der Gong. Liebe Zuhörer, der KJ-Tanz wurde zum ersten Mal bei der Hochzeit von der Prinzessin Senggang und Biku Bermano gezeigt. Dieser Tanz soll schon der Ankunft der Mönchen aus dem Majapahit-Reich bestanden haben. Als diese kamen, wurden ihre Instrumente durch Metallwerkzeuge ersetzt, wie sie heute verwendet werden. Laut einer Sage ist das Exekutionsbuch des KJ im Bau von Biku Bermano gespeichert. Die Zeremonie kann lange dauern. Es könnte 3 Tage, 15 Tage, 3 Monate und 9 Monate sein. Jürer, dieser Tanz ist ein heiliger Tanz und man glaubt, dass mystische Werte enthält und nur die Rejang-Gemeinschaft, die Mönche, die Ehe und die Bräuche des Clans erreicht. Die Durchführung dieses Tanzes wird auch durch das Beschneiden von Büffeln oder Rindern als Bedingung begleitet. Im Jahr 2017 wurde dieser Tanz von der Ministerin für Bildung und Kultur der Republik Indonesien zu einem indonesischen Kulturobjekt erklärt. Diese Ernennung wurde durch die Übergabe des Zertifikats als Kulturerbe durch den Minister für Bildung und Kultur von Indonesien, Muhajir Effendi, an die Exekutive des Gouverneurs von Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah, MMA, begläubigt. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über den KJ-Tanz von der Stimme Indonesien in Jakarta.
und das. Präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Dieses Mal stellen wir Ihnen Takeshi-Anwendung vor. Liebe Zuhörer, die ganze Zeit bekommt man die Informationen über die Gesundheit von Fisch, insbesondere von Rindern, nur aus konventionellen Büchern, die im Allgemeinen dick und mit einer komplexen Sprache. Heute suchen die Menschen nach Informationen über das Internet, über Mobiltelefone. In die Forschungs- und Entwicklungsagentur des Landwirtschaftsministeriums begann eine Android-basierte Anwendung zu entwickeln, die Informationen über Kuhgesundheit enthält, namens Anwendung Takeshi. Anwendungen, die von Forschern des Zentrums für Veterinärforschung entwickelt wurden, werden sehr hilfreich sein, insbesondere für Viehzüchter, Anbauerarbeiter oder Studenten in der Landwirtschaft. Liebe Zuhörer, der Name Takeshi steht für Technologie Android Kesehatan Sapi. Diese Anwendung wird entwickelt, um Regierungsprogramm zu unterstützen, um Selbstversorgung von Rindfleisch zu verwirklichen. Eines der Hindernisse in diesem Programm ist das niedrige Wissen und das Verständnis von Bauern über Viehgesundheitsprobleme und Fortpflanzungsstörungen in Vieh. Takeshi-Anwendung besteht aus vier Hauptkomponenten, nämlich Krankheiten und Fortpflanzungsstörungen in der Viehzucht, Krankheiten und Störungen bei Kälbern, Kuhgesundheitsmanagement und Expertenkontakte. Um den Benutzer zu vereinfachen, ist diese Anwendung in einer einfachen, übersichtlichen Sprache organisiert. Liebe Zuhörer, Takeshi-Anwendung hat mehrere Vorteile im Vergleich zu ähnlichen Anwendungen. Die anderen Anwendungen sind noch in fremden Sprachen und einige von ihnen sind weniger geeignet für bestehende Krankheiten in Indonesien. Takeshi gibt Informationen auf eine einfache, aber dennoch klare und informative Weise. Ein weiterer Vorteil von Takeshi ist die Anwesenheit von Expertenkontakten, sodass Benutzer direkt per SMS oder Telefon mit Experten oder lokalen Tierärzten kommunizieren können. Wenn Benutzer nicht genug Informationen, kann der Benutzer die Schlüsselwörter in Übereinstimmung mit klinischen Symptomen eingeben und Takeshi wird einige alternative mögliche Krankheiten vorstellen. Der Benutzer kann die Information kurz lesen und das klinische Bild durch die Fotogalerie auf der Anwendung vergleichen. Liebe Zuhörer, das war Dies und Das. Morgen treffen wir uns wieder mit anderen interessanten Themen des Programms. Auf Wiederhören. Thank you.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Indonesians, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Sumatra präsentieren. So bleiben Sie bei uns der Indonesians RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer der Indonesians, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Volkslied aus Sumatra mit dem Titel Empat Empat Lenjer, das von Karel Simon gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Sonyo marem masuk ke mulut matonyo mejem mertuo lewat masih ditelen kecil keras sudah biaso asak bae iwaknyo teraso digoreng pake minyak kelapo jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Woi Buce, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau bayarnya. Terusnya
apa lagi? Ayo Buce, siko-siko bae makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Liebe Musikfreunde, das war ein Volkslied mit dem Titel Empat Empat Lenjer, das von Karel Simon gesungen wurde. Süd Sumatra ist nicht nur für die Ampera Brücke weltweit bekannt. Empat-empat ist die bekannte typische Küche Süd-Sumatras. Empat-empat hat verschiedene Arten wie empat-empat lenjer, kapal selam, kulit, und adaan. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, erzählt über das Essen empat-empat lenjer. In diesem Lied beschreibt man die Form von empat-empat lenjer, die lang wie der Arm ist. Die Lyrik in diesem Lied beschreibt, wer die kulinarische Reise in Süd-Sumatra macht, sollte empat-empat probieren. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Volkslied aus Sumatra mit dem Titel Sayang Selaya, das von Hera Sofyan gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Sayang selaya, burung lempiti, menara pagi.
Liebe Hörerfreunde der Stimulations, das war ein Lied mit dem Titel Sayang Selaya, das von Hera Sofian gesungen wurde. Dieses Lied erzählt über einen Mann, der den Lebensunterhalt von Dorf zu Dorf verdient. Dieses Lied ist ein volkstümliches Poplied in den Gesellschaften von Sumatra oder man nennt Bumi Sriwijaya sehr populär. Wenn man den Rhythmus des Liedes gehört hat, wird die Lyrik und Begleitung Musik in diesem Lied von der Malaysian Musik beeinflusst. Liebe Musikfreunde, zum Abschluss unseres Programms Musikregenbogen für heute hören Sie zwei weitere Volkslieder mit dem Titel Ting Berdenting, das von Karel Simon gesungen wird, und Ribu Ribu, das von Hera Sofian gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525. Oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Di Sendung der Stimme Indonesiens können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.